Ganz, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier zu sein. Es freut mich, zu Ihnen zu sprechen, sehr geehrte Damen und Herren, und natürlich über die soziale Marktwirtschaft. Existiert sie noch? Wie funktioniert sie? Wie ist es eigentlich um unseren Gesellschaftsvertrag bestellt? Und beginnen möchte ich mit einem Zitat von diesem Herrn, den Sie alle kennen, der Mitte der 60er Jahre sein Buch Wohlstand für alle geschrieben hat und schrieb, das mir vorschwebende Ideal beruht auf der Stärke, dass der Einzelne sagen kann, ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Und ich will gerade diesen Aspekt der Eigenverantwortung gerade in den Mittelpunkt stellen. Und die Frage, soziale Marktwirtschaft heißt Chancen für alle, heißt Teilhabe für alle, heißt letztlich der Anspruch in unserer Gesellschaft, dass jeder ein eigenverantwortliches, selbstständiges, selbstbestimmtes Leben leben kann. Und gerade in den heutigen Zeiten, wo viele Menschen das Gefühl haben, dass sie unzufrieden sind, dass sie nicht mitgenommen werden, höre ich immer wieder die Diskussion in Deutschland, dass es heißt, ja, aber das kann doch gar nicht sein. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Die Menschen klagen, aber eigentlich geht es ihnen doch gut. Wir haben wahnsinnig großen Wohlstand in Deutschland. Wir haben Rekordbeschäftigung. 45 Millionen Deutsche sind heute in Arbeit, bezahlter Arbeit. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit 30, 40 Jahren nicht. Weshalb beklagen sich diese Menschen? Und dieser Konflikt zwischen Wahrnehmung und wie es sein sollte, ist, glaube ich, etwas, was uns als Gesellschaft polarisiert. Und beginnen möchte ich mit einem kleinen Quiz, möchte Sie so ein bisschen mit einbeziehen und einfach mal unsere Wahrnehmung über das, wie wir als Gesellschaft leben und die Verteilung hinterfragen. Und möchte Sie raten lassen, wie die Verteilung von Vermögen in Deutschland ist, von privaten Vermögen. Also zu privaten Vermögen gehört nicht nur das, was ich auf dem Sparkonto habe, sondern dazu gehört auch ein Eigenheim, dazu gehört vielleicht auch Aktien oder eine Lebensversicherung, dazu gehört auch Dinge wie Hausrat, also ein Auto würde dazu zählen. Und was ich Sie raten lassen möchte, ist, was glauben Sie, was haben die 40% der Deutschen mit den geringsten privaten Vermögen? Was ist der Anteil im gesamten Kuchen aller privaten Vermögen? Ist es 40%, dann hätten wir eine komplette Gleichverteilung. Sind es 10%, was die unteren 40% haben? Sind es 5%, 25%? Jetzt höre ich mal, ob ich irgendwelche Zahlen höre. 5% höre ich, 10% höre ich, 3% höre ich, 2%. Dies beruht auf einer Umfrage, einer repräsentativen Umfrage, wo die Menschen gefragt wurden, was glauben Sie denn, wie diese Verteilung von privaten Vermögen in Deutschland ist. Ja, und Sie sehen hier die ganz links, das ist die, was die Menschen glauben, die oberen 20% mit den meisten Vermögen haben, bis runter zu den niedrigsten 20%. Also die Menschen glauben Durchschnitt, die unteren 20% haben 3%, die nächstunteren 20% haben 6,4%. Also die Antwort ist ungefähr 9,4%. Das ist, was die Deutschen glauben im Durchschnitt, was die unteren 40% haben. Das ist die wirkliche Verteilung. Die unteren 40% in Deutschland haben 0,3% des gesamten Vermögens. Wir haben 40% der Deutschen, die praktisch nichts Erspartes haben, die keine Vorsorge haben. Also das zeigt erst einmal diese große Lücke. Und die zweite Frage, die die Menschen dann gefragt wurden, ist, was würden sie sich denn wünschen? Wie sollte denn diese Verteilung eigentlich sein? Was würden Sie für gerecht halten? Und das war die Antwort, was die Menschen wollen, was sie dann als gerecht empfinden. Sie sagen also ungefähr, die unteren 40% sollten knapp 25%, 24,6% haben. Und das sind zwei Lücken, die, glaube ich, ganz zentral sind, die exemplarisch sind für das, was wir an Diskussionen in unserer Gesellschaft über die soziale Marktwirtschaft heute in Deutschland haben. Einmal diese Wahrnehmungslücke zwischen dem, was wir glauben, wie es ist und wie es wirklich ist. Und als zweitens diese Gerechtigkeitslücke zwischen dem, was ist und dem, wie wir es uns wünschen, es sein sollte. Und das Schöne und Ermutigende in vielen Umfragen finde ich, dass viele Deutsche sagen, mir persönlich mag es ganz ordentlich gehen. Aber über die Hälfte, weit über die Hälfte der Deutschen sagen, so wie die Verteilung, so wie unsere Gesellschaft heute funktioniert, Ressourcen, auch Leistung honoriert, empfinden wir als nicht gerecht. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, auch dazu gibt es Umfragen, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit für uns Deutsche? Und die überwiegende Mehrheit sagt, es geht um zwei Dinge. Es geht um Leistungsgerechtigkeit und es geht um Bedarfsgerechtigkeit. Also Leistung soll honoriert werden. Leute, die sich anstrengen, die auch ein Risiko eingehen, die sollen dafür auch belohnt werden. Und das Zweite ist die Bedarfsgerechtigkeit. Also Menschen sollen genug haben, um ordentlich leben zu können, um eine soziale Teilhabe haben zu können. Die Deutschen lehnen auch zwei andere Konzepte von Gerechtigkeit ab. Sie sagen, nein, für uns bedeutet Gerechtigkeit nicht Gleichheit. Es geht darum nicht, dass alle das Gleiche haben, egal wie sie sich anstrengen. Und es geht auch nicht um Ansprüche. Es geht nicht darum zu sagen, ich komme aus der und der Familie oder ich komme aus der Region oder ich habe dies oder jenes getan, sondern weder Anspruch noch Gleichheit verstehen wir als Gerechtigkeit, sondern es geht um Leistung und es geht um Bedürftigkeiten oder Bedürfnisse zufriedenzustellen. Und gerade dieses Thema über Verteilung von Ressourcen ist hochemotional in Deutschland, wo wir uns sehr stark streiten. Und für mich, und deshalb habe ich Sie ganz bewusst darum gefragt, um die unteren 40%. Denn für mich, und darauf werde ich gleich zu sprechen kommen, es ist ein riesiges Problem, dass wir 40% der Deutschen haben, die praktisch keine Vorsorge betreiben können. Und ich rede hier nicht nur um Altersvorsorge, wo wir große Probleme haben, sondern auch junge Familien, die vielleicht für ihre Kinder etwas benötigen oder wo etwas, eine Waschmaschine kaputt geht, wo sie eigentlich nicht genug haben, um wirklich abgesichert zu sein und eine hohe Abhängigkeit vom Sozialstaat entsteht. Diese Idee ist eigentlich nicht die Idee der sozialen Marktwirtschaft, sondern soziale Marktwirtschaft, und ich glaube, auch das ist ein wichtiges Missverständnis bei vielen. Soziale Marktwirtschaft, so wie Ludwig Erhard es ursprünglich gemeint hat, heißt, Marktwirtschaft und ein starker Sozialstaat sind nicht Gegenpole, die sich austarieren. Es ist also nicht so, dass eine Marktwirtschaft Ungerechtigkeiten schafft, große Ungleichheit schafft und dann der Sozialstaat es wieder zurechtrücken muss. Sondern ganz im Gegenteil, ein starker Sozialstaat und eine Marktwirtschaft, eine funktionierende Marktwirtschaft sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie brauchen einen starken Sozialstaat, damit eine Marktwirtschaft auch funktionieren kann. Also ich habe bewusst um die unteren 40% gefragt, weil es viel um die Eigenverantwortung, um die Teilhabe geht. Ja, und natürlich fokussieren sich viele auf die Oberen und sagen, die Oberen, guck mal, die haben in Deutschland so unglaublich viel Vermögen. Und das zeigt nochmal eine andere Grafik über die Verteilung des Kuchens. Sie sehen also hier oben, das sind die unteren 50%, die praktisch fast nichts haben. Wir haben die oberen 10%, die fast 60% des gesamten Vermögens haben. Und dann wird es häufig zu einer Neiddebatte. Das heißt, wir gönnen den oben das nicht, dass sie so viel haben. Aber für mich ist nicht die Frage, wer hat wie viel. Viel des Vermögens, das in Deutschland da ist, ist in Familienunternehmen, mittelständischen Familienunternehmen, die dieses Vermögen sehr verantwortungsvoll für die Gesellschaft nutzen, viele gute Jobs schaffen mit einer langfristigen Perspektive. Also es sollte meiner Ansicht nach wirklich darum gehen, die Frage, was ist mit den Menschen, die eben nicht Vermögen aufbauen können, die nicht die Chancen haben. Also es geht um dieses Konzept der Eigenverantwortung. Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Ungleichheit bei privaten Vermögen. Es gibt kaum andere Länder, in denen es so eine hohe Ungleichheit von Vermögen gibt in Europa. Die USA liegt noch ein bisschen darüber, aber innerhalb Europas haben wir eine extrem hohe Ungleichheit. Woran liegt es noch? Es hat viele andere Gründe, weshalb wir diese große Schere haben. Das liegt zu einem großen Teil auch daran, an unserem Steuersystem. Wir sind ein Land, eine Gesellschaft, haben eine Marktwirtschaft, die Einkommen auf Arbeit ungewöhnlich stark besteuert, aber Einkommen auf Vermögen und Vermögen per se ungewöhnlich gering besteuert. Und was Sie hier sehen, ist das, was der Staat einnimmt, relativ zur Wirtschaftsleistung durch vermögensbezogene Steuern. Und Sie sehen, Deutschland ist hier das drittunterste Land. Weniger als 1% der Wirtschaftsleistung, 25 Milliarden Euro ist das, was der deutsche Staat jedes Jahr durch Erbschaftssteuer, durch Grundsteuer, durch Grunderwerbsteuer solche Dinge einnimmt. Und es ist am unteren Ende der Verteilung, wenn sich die anderen Länder anschauen, Großbritannien, Frankreich, USA, die liegen irgendwo bei 3-4%, also die haben 3-4 Mal mehr, was sie über vermögensbezogene Steuern einnehmen. Also wir haben ein Steuersystem, das eigentlich Leistung, Arbeitsleistung, Arbeit wenig honoriert, sehr stark besteuert und Vermögen relativ gering besteuert. Das hat viele andere Gründe auch. Wir Deutschen sparen ungewöhnlich schlecht. Wir haben sehr hohe Sparkultur auf dem Sparkonto. Wenig Deutsche haben ein Eigenheim. Wir haben ungefähr 45% weniger als jeder zweite Deutsche hat ein Eigenheim. Wir haben eine ganz geringe Aktienkultur. Ungefähr 10% der Deutschen halten Aktien. Und da ist es verständlich, dass in diesen Zeiten der Niedrigzinsen, der Nullzinsen, viele von uns klagen und sagen, das lohnt sich ja nicht mehr auf dem Sparkonto zu sparen, weil da kriege ich keine Zinsen mehr. Ich kriege null Zinsen bei einer Inflation, einer Preisentwertung von ungefähr 1,5%. Verliere ich sogar Kaufkraft auf meinem Sparkonto. Also auch das ist ein Grund. Weitere Grund, der hier auch ganz wichtig ist, in Deutschland, und das, diese Zahlen, als ich sie zuerst mal gesehen habe, haben mich auch sehr überrascht, ist, dass über die Hälfte der privaten Vermögen in Deutschland nicht durch die eigene Hände erarbeitet sind oder erarbeitet wurde, sondern vererbt wurde. Über die Hälfte des privaten Vermögens, was wir in Deutschland heute als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger haben, wurde nicht durch die eigene Hände Arbeit aufgebaut, sondern vererbt. Und klar, auch da kann man sagen, ist das etwas, was mit diesem Leistungsprinzip übereinstimmt? Ist das richtig? Wollen wir das? Da kann man sehr unterschiedliche Meinungen haben. Kann man sagen, das wurde doch schon mal versteuert. Die Eltern, Großeltern haben das schon mal versteuert. Wieso müssen sie es, wenn sie es auf mich übertragen, wieso muss ich es dann nochmal besteuern? Aber klar ist auch, Erbschaften, also die Familie ist ungeheuer wichtig in dem, wie wir leben, was unsere Lebenschancen sind. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Also viel hängt davon ab, eben nicht, was ich aus meiner eigenen Hände Arbeit mache, sondern viel hängt davon ab, in welche Familie ich geboren wurde, wie viel Vermögen vererbt wurde. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Also wenn wir über Eigenverantwortung sprechen, dann sehen wir, dass gerade bei den Vermögen wir eine relativ große Schere haben. Bei den Einkommen, die sind etwas weniger ungleich, da liegen wir ungefähr im europäischen Durchschnitt. Aber ich möchte weitermachen mit einem zweiten Zitat. Ein zweiten Zitat von Kurt Tucholsky, der im Jahr 1931 schrieb, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und das ist es, was ich am Anfang sagte. Ich glaube, viele fragen sich von uns, was geht über 60 Millionen Amerikaner durch den Kopf, die für Donald Trump wählen? Was geht vielen Briten durch den Kopf, die ihn für den Brexit wählen? Was geht auch vielen von uns Deutschen durch den Kopf, die unzufrieden sind, obwohl es wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich in Deutschland eigentlich relativ gut läuft? Und vielleicht, was fühlen die Menschen? Was ist dahinter? Und ist vielleicht nicht doch eine ganze Menge Wahrheit dahinter, hinter dieser Wahrnehmung? Ja, und ich habe es eben aufgezeigt mit der Vermögensverteilung. Ja, wir haben eine sehr ungleiche Verteilung von Vermögen. Wir haben aber nicht nur im Bereich Vermögen, sondern wir haben in vielen, vielen anderen Bereichen das, was für mich eigentlich wichtiger ist als Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen, ist die Frage, ist diese Ungleichheit das Resultat von freien Entscheidungen eigenverantwortlicher Bürgerinnen und Bürger? Ist das deshalb, weil Menschen sagen, ich möchte mich nicht so anstrengen, ich möchte eben keine gute Bildung haben oder ich möchte im beruflichen Leben nicht so hohe Risiken eingehen? Und andere sagen, ich möchte mich anstrengen, ich möchte Risiken eingehen und habe dann vielleicht Erfolg. Also ist das, was wir an Ungleichheit in Deutschland sehen, bei Einkommen und Vermögen, zu welchem Maß ist es wirklich beruht auf freien Entscheidungen? Und dann ist Ungleichheit per se nicht schlecht. Oder beruht es darauf, dass es eben Verzerrungen gibt, wie eben angesprochen im Steuersystem, wo halt Menschen, die nicht das Glück haben zu erben, viel größere Schwierigkeiten haben, Vermögen aufzubauen als Menschen, die das Glück haben zu erben. Und es gibt viele Dimensionen. Für mich ist eigentlich das größte Herausforderung, dass wir in Deutschland eine relativ geringe soziale Mobilität haben. Also das, was junge Menschen in ihrem Leben erreichen können, an Bildung, an Ausbildung, an Qualifizierung, an Job, an Einkommen im Arbeit, ungewöhnlich stark von der Familie abhängt. Und zwar genau von zwei Faktoren. Vom Einkommen der Eltern und der Bildung der Eltern. Das sind die zwei entscheidenden Faktoren, die über die Hälfte, statistisch gesehen, über die Hälfte der Einkommen und der Chancen junger Menschen heute bestimmt im Durchschnitt. Das ist stärker als in fast allen anderen westlichen Ländern. Die Aufstiegschancen in Deutschland für ein Kind aus einer bildungsfernen, einkommensschwachen Familie, den Aufstieg zu schaffen, Abitur zu machen, zur Universität zu gehen, ein richtig gutes Einkommen später zu haben. Diese soziale Mobilität über Generationen hinweg ist nicht viel höher als in den USA, wo wir wissen, einer Marktwirtschaft, ein Kapitalismus, der eigentlich eine soziale Komponente, ein Sozialstaat eigentlich nicht kennt. Ja, und obwohl uns diese soziale Marktwirtschaft so wichtig ist, sind die Aufstiegschancen relativ gering. Hier sehen Sie die Bildungsmobilität. Der Anteil der jungen Menschen heute, die schaffen, einen besseren Bildungsabschluss zu bekommen als ihre Eltern, das liegt in Deutschland heute bei ungefähr einem Viertel. Ein Viertel der jungen Menschen schaffen das heute. Und im Durchschnitt, im Vergleich zu anderen Industrieländern, ist es eben relativ gering. Und das liegt nicht daran, dass in Deutschland alle zur Universität gehen, alle einen Hochschulabschluss haben, dann klar ist es unmöglich, noch einen besseren Bildungsabschluss zu bekommen als die Eltern, sondern wir haben eher in Deutschland einen relativ geringe Quote von Menschen, die Abitur machen. Ich weiß, viele von Ihnen sagen, das sind heute schon 50%. Früher waren das 10-15%, die Abitur gemacht haben, aber es ist im internationalen Vergleich immer noch relativ gering. 70% der Akademikerkinder gehen zur Universität, nur 20% der Nicht-Akademikerkinder. Also als ein Beispiel, das zeigt, wie stark diese Fahrtabhängigkeit ist. Das macht sich aber nicht nur jetzt bei Hochschulen sichtbar, sondern wir sehen es eigentlich in jeder Entwicklungsstufe von den ersten Lebensjahren an bis ins Alter hinein. Wir sehen es in der frühkindlichen Bildung. Deutschland gibt ungewöhnlich wenig Gewicht auf frühkindliche Bildung, also die ersten 6 Jahre des Lebens, wo wir eine große Lücke haben, eine große Lücke entsteht. Wir haben knapp 9% der 4- bis 6-jährigen Kinder, die nicht in einen Kindergarten gehen. Und dieser große Teil dieser 9% sind Kinder aus eher sozial schwächeren, einkommensschwächeren Familien, bildungsferneren Familien, die sehr stark vom Besuch der Kindertagesstätte profitieren würden. Wir Ökonomen reden von Renditen. Jeder Euro, den Sie in die frühkindliche Bildung stecken, hat einen doppelt bis dreifachen Nutzen für diesen Menschen und damit auch für uns als Gesellschaft im Vergleich zu diesem Euro, den Sie vielleicht in eine Hochschule stecken oder eine Fachhochschule stecken. Und da tun wir in Deutschland viel zu wenig. Wir geben deutlich weniger Geld dafür aus. Und es trifft vor allem die Menschen, die eben nicht Eltern haben, die aus Familien kommen, die das kompensieren können. Es geht weiter im Schulsystem. Wir haben relativ wenig Ganztagsschulen, die den Eltern helfen können, zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung oder Betreuung allgemein durch das Schulsystem durchzukommen, einen guten Bildungsabschluss zu bekommen. Wir haben heute in Deutschland über 10% der Jugendlichen, die ohne Schulabschluss abgehen. Über 10%. Und die Frage, was dann mit diesen jungen Menschen passiert, die keinen Schulabschluss haben, damit auch große Schwierigkeiten haben, überhaupt vielleicht über Umwege eine Ausbildung, einen Abschluss zu machen. Aber ein großer Teil schafft es eben nicht. Und dann ist dann relativ klar, dass für diese Menschen schon sehr, sehr früh die Möglichkeiten in ihrem Leben sehr beschränkt sind. Auch da geht es um Eigenverantwortung. Ja, geht es um Eigenverantwortung, wo ein 18-, 19-Jähriger letztlich gesagt wird, du hast keinen Schulabschluss. Für dich wird es verdammt schwierig, einen Job zu bekommen, und zwar einen Job zu bekommen, der ordentlich bezahlt wird. Es geht weiter, dass wir in Deutschland heute einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben. Ungewöhnlich groß. 22% der Deutschen arbeiten für weniger als 11,50 Euro die Stunde. Und 11,50 Euro die Stunde, das ist so wenig, dass selbst wenn Sie Vollzeit arbeiten würden, für 45 Jahre würden Sie im Alter noch nicht mehr genug Rente bekommen, um nicht Grundsicherung vom Staat beanspruchen zu müssen. Viele dieser Menschen, die eben geringe Löhne bekommen, Mindestlohn bekommen im Augenblick von 9,35 Euro, sind dann nochmal angewiesen darauf, aufstocken zu gehen. Wir haben also mehrere Millionen Deutsche, die arbeiten, zum Teil auch Vollzeit arbeiten, aber letztlich sagen, das reicht nicht. Ich kann davon meine Familie und mich nicht ernähren, ich muss nochmal aufstocken. Und diese 22% im Niedriglohnbereich sind ungewöhnlich hoch. Wenn Sie das vergleichen mit nordischen Ländern, mit den Benelux-Ländern, dann sehen wir einen Anteil dort von unter 10%, die in diesem Niedriglohnbereich sind. Also wir haben in Deutschland einen relativ großen Niedriglohnbereich, viele Menschen, die wenig Einkommen haben. Und wenn sie wenig Einkommen haben, dann schließt sich auch wieder der Kreis zum Ersparen oder der Möglichkeit, Vorsorge zu betreiben. Wir haben einfach viele Deutsche, diese 40%, viele von denen, die sagen, ich würde vielleicht gerne sparen, aber es ist für mich einfach schwierig, von meinem monatlichen Einkommen noch 100 oder 150 oder 200 Euro zurückzulegen, um Vorsorge zu betreiben, um etwas Vermögen aufzubauen. Auch das hat was mit Polarisierung zu tun, mit Ungleichheit zu tun und fehlender Eigenverantwortung. Wir haben eine riesige Lücke, nicht nur über Bildung und Einkommen hinweg. Wir haben auch eine große Lücke, was Gender, was das Geschlecht anbetrifft. Wir haben in kaum einem westeuropäischen Land, in dem der Unterschied bei Einkommen, bei Löhnen, von Arbeitszeit, von Pensionsansprüchen, von Armut zwischen Männern und Frauen größer ist als in Deutschland. Frauen bekommen im Durchschnitt 21% weniger Gehalt, weniger Lohn pro Stunde. Für jeden Euro, den der Mann bekommt, kommt die Frau 79 Cent. Und nicht, weil Frauen geringer qualifiziert sind, ganz im Gegenteil. Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Abitur zu machen oder einen Schulabschluss zu machen. Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu studieren. Sie tun das in der Regel mit einer besseren Note, in einer kürzeren Zeit, in einer geringeren Ausfallquote. Und dann entsteht ein riesiger Bruch, wenn es in den Arbeitsmarkt geht und vor allem nach der Familiengründung. Das kann man unterschiedlich drüber denken, kann sagen, ja, manches ist vielleicht auch eine Wahl der Frauen oder der Familien, aber vieles ist eben auch nicht die Frau, nicht die Wahl. Und vieles ist einfach so, wie wir als Gesellschaft funktionieren, dass es für Frauen ungewöhnlich schwieriger ist, im Arbeitsmarkt Erfolg zu haben und gute Unterstützung zu bekommen und letztlich sich dort behaupten zu können. Das Thema Armut. Auch hier haben wir in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen, die in Armut leben, 17%, die so wenig haben, dass sie unter 60% eines mittleren Einkommens sind. Und hier höre ich immer sehr stark, kriege ich den Widerstand von vielen, die sagen, ja, das ist ja Klagen auf hohem Niveau. Wir haben doch einen starken Sozialstaat in Deutschland. Niemand muss hungern, niemand muss ohne Krankenversicherung da sein. Es geht uns doch hier viel besser als in Griechenland oder in Portugal oder in Mosambik. Das ist natürlich richtig. Deutschland hat einen sehr starken Sozialstaat. Aber wenn wir über einen Gesellschaftsvertrag reden, wenn wir über die soziale Marktwirtschaft reden, dann reden wir darüber, was der Anspruch ist der Menschen, was das Versprechen auch an Bürgerinnen und Bürger ist, wie wir gemeinsam zusammenlegen wollen. Und dieses Versprechen ist mehr als nur zu sagen, ihr habt genug zu essen, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr habt eine Krankenversicherung, sondern soziale Marktwirtschaft geht eigentlich um Teilhabe. Und wenn wir über Armut reden, reden wir immer über relative Armut. Also wenn Sie ein Individuum, das sind ungefähr 900 Euro, was Sie dort haben, um in relative Armut zu sein, natürlich können Sie davon ein Dach über dem Kopf haben und genug essen und eine Krankenversicherung haben, aber wirklich Teil der Gesellschaft zu sein, Dinge zu tun, die andere tun, die Kinder, wenn man Kinder hat, an sozialen Veranstaltungen teilhaben zu lassen zu können, das ist damit halt beschränkt. Also es geht viel um die Frage der sozialen Teilhabe und jede dieser Dimensionen, die ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, über Bildung, über Gender, über Geschlecht, über Einkommen, auch über Migration, Migrationshintergrund ist extrem wichtig, auch als etwas, was vielen Menschen die Migrationshintergrund haben, daher schon auch größere Schwierigkeiten gibt, eine Teilhabe zu haben. Also wir haben eine relativ stark polarisierte Gesellschaft. Bildung, wie gesagt, ist ein Beispiel. Aber es gibt viele, viele Dimensionen von den ersten Lebensjahren im Bildungsbereich bis zum Alter hin. Und vielleicht noch, um ein letztes Beispiel aufzuzählen, wir haben in Deutschland auch zunehmend große Thematik, was die Altersvorsorge betrifft. Eine Studie, die wir vor kurzem am DIW Berlin veröffentlicht haben, zeigt, wie viele Menschen heute auf die Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Und man ist im Alter auf Grundsicherung angewiesen, wenn man weniger als 900 Euro an Anspruch an gesetzliche Rente hat. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie 45 Jahre arbeiten zum Mindestlohn, werden Sie nachher keinen Anspruch auf diese Grundsicherung haben, weil dass diese Ansprüche einfach zu gering sind. Werden Sie Anspruch auf diese Grundsicherung haben, die werden also nicht da ohne das Auskommen, weil einfach die Ansprüche zu gering sind. Wir haben in Deutschland heute 500.000 Rentnerinnen und Rentner, die diese Grundsicherung in Anspruch nehmen, weil sie einfach zu wenig haben, bekommen diese Grundsicherung. Was aber viel schockierender ist, ist, dass wir 625.000 Rentnerinnen und Rentner in Deutschland heute haben, die Anspruch auf diese Grundsicherung hätten, aber sie nicht in Anspruch nehmen. Das muss man sich vorstellen. 625.000 Menschen, die auf diese 900 Euro, wenn es jetzt ein Single-Haushalt ist oder dementsprechend mehr für ein Paarhaushalt, Anspruch hätten, aber nicht zum Amt, nicht zum Staat gehen und sagen, bitte gebt mir das Geld. Und wir haben dann in dieser Studie gefragt, wieso macht ihr denn das nicht? Ihr habt doch den Anspruch. Und der Unterschied ist riesig. Im Durchschnitt würden diese 625.000 Menschen Rentnerinnen und Rentner im Durchschnitt würden sie 30% mehr Einkommen im Monat haben, wenn sie zum Staat gehen würden und ihre Ansprüche geltend machen. Und die Antwort auf diese Frage, wieso macht ihr das nicht, hat zwei Teile der Antwort. Einige und viele sagen, auch Scham. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich habe mein Leben lang mich eingebracht, eingezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung und jetzt soll ich im Alter zum Staat gehen und die Hand aufhalten und soll meine Eigenverantwortung, das, was ich mein Leben lang gelebt habe, aufgeben und vom Staat abhängig werden. Das will ich nicht. Bei einigen hat es auch damit zu tun, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder für mich in die Verantwortung genommen werden. Es gab eine gesetzliche Änderung vor 15 Jahren. Die Kinder müssen also heute mehr als 100.000 Euro verdienen, damit der Staat sagt, so, jetzt kümmert euch mal um eure Eltern. Ihr müsst also im Prinzip die Grundsicherung für eure Eltern zahlen. Aber klar, auch Eltern, die ältere Kinder haben, die vielleicht gut verdienen, wollen auch nicht den Kindern auf der Tasche liegen. Die zweite Antwort hat was mit Bürokratie zu tun, wo viele sagen, das ist so kompliziert, das ist so komplex, ich muss da hingehen, ich muss mich offenlegen, ich muss mein Vermögen oder mein bisschen Erspartes angeben, was eventuell dann noch angerechnet wird. Also auch das, die Hürden dafür, diesen Anspruch zu bekommen, sind extrem hoch. Also auch mit dem Thema Altersarmut haben wir in Deutschland zunehmend ein Problem und die wirkliche Altersarmut ist deutlich höher, als was die Zahlen angeben, weil wir einfach viele Menschen haben, die aus Scham oder weil es einfach sehr komplex ist, das nicht in Anspruch nehmen. Also diese Polarisierung ist groß. Das sind Beispiele, die zeigen, dass diese Eigenverantwortung für viele Menschen von den ersten Lebensjahren bis zu den letzten Lebensjahren eben nicht so gegeben ist. Jetzt will ich zum dritten Teil kommen und sagen, was hat denn das mit unserem Gesellschaftsvertrag, mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun? Wie empfindet ihr denn darüber? Und das ist eine Umfrage von Forsa, die im letzten Jahr gemacht wurde, im Oktober, wo gesagt wurde, was ist denn, woher kommt denn ihre Unzufriedenheit? Und die Sorge ist viel um sozialen Abstieg. Also über die Hälfte sagt, die Wahrscheinlichkeit, einen sozialen Abstieg ist heute größer als früher. 27 sagen sehr viel größer. Also wir sind bei über 80% der Deutschen sagen, die Abstiegssorgen sind groß. Die Chance abzusteigen, also weniger zu haben als früher, ist groß. Das ist eine Quelle der Unzufriedenheit. Was mich vielleicht am meisten überrascht, ist der Pessimismus, der in Deutschland heute auch über die Zukunft vorherrscht. Und das ist eine Umfrage, die ist noch relativ neu, die wurde vor 2 Wochen veröffentlicht von Edelmann, internationale Studie, wo Menschen gefragt wurden, wie sehen Sie und Ihre Familie sich über die nächsten 5 Jahre? Glauben Sie, Sie werden wirtschaftlich besser dastehen oder gleich dastehen? Oder glauben Sie, Sie werden wirtschaftlich schlechter dastehen? Und nur 23% der Deutschen sagten, ich glaube, meine Familie und ich werden in 5 Jahren besser dastehen. Dementsprechend 77% haben gesagt, wir sind entweder schlechter oder zumindest nicht besser. Und Deutschland liegt damit am drittuntersten. Also es gibt nur noch Japan und Frankreich, wo die Menschen noch pessimistischer sind als in Deutschland. Und das ist für mich so dieser große Widerspruch, auf Tucholsky zurückzukommen. Das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Also die Menschen realisieren diese Polarisierung und sie haben wirklich diese Zukunftsängste, obwohl wir einen wirtschaftlichen Boom haben, obwohl es auf der Oberfläche im Augenblick hervorragend aussieht. Hohe Beschäftigung, gute Einkommenssteigerung, relativ hohe Wettbewerbsfähigkeit auch der deutschen Unternehmen. Und trotzdem haben so viele Deutsche, auch im internationalen Vergleich, große Sorge über die Zukunft. Woran liegt das? Und eine Frage, die hier auch gestellt wurde, ist über Kapitalismus, über Marktwirtschaft. Und die Frage, würden Sie der Aussage zustimmen, dass der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, mehr Schaden verursacht als Gutes? Und 56% der Menschen, auch in Deutschland sind es 55%, die Mehrheit der Menschen sagt, ja, die Marktwirtschaft ist eigentlich nicht mehr das, was wir uns vorstellen. Sie schafft mehr Schlechtes, mehr Nachteile für uns als Gutes. Und das ist natürlich schon eine Bankrotterklärung. Wenn die Menschen in einem Land, das über die letzten 70 Jahre extrem erfolgreich war, ja, wirtschaftlich und sozial, dem es heute eigentlich sehr gut geht, wenn die Mehrheit dieser Menschen sagt, für mich funktioniert diese Marktwirtschaft nicht mehr. Sie schafft mehr Probleme, als sie wirklich Gutes tut, Antworten schafft und positive Effekte hat. Ich werde Sie nicht mit so vielen Grafiken bombardieren, aber ein oder zwei will ich Ihnen noch zeigen. Auch wieder diese gleiche Forsa-Umfrage, wo die Menschen gesagt haben, wie ist es denn mit dem sozialen Ausgleich bestellt in Deutschland? Und 57% sagen, das Prinzip des sozialen Ausgleichs in Deutschland funktioniert heute nicht mehr. Also auch das geht wieder in die gleiche Richtung. Die Solidarität, der soziale Ausgleich, das, was ich am Anfang auch schon sagte, die Mehrheit der Deutschen sagt, das passt nicht mehr. Wir haben ein Problem mit Solidarität, mit dem sozialen Ausgleich. Als allerletzte Grafik, um diesen Gedankengang zu Ende zu führen, werden ja auch die Menschen gefragt, ja, wenn die Marktwirtschaft nicht funktioniert, wenn der Sozialstaat oder auch die soziale Marktwirtschaft in dem Sinne nicht mehr funktioniert für Sie, woran liegt das denn? Wem vertrauen Sie denn noch? Wer ist denn dafür verantwortlich? Und das Erstaunliche ist, dass das Misstrauen in den Staat, in staatliche Institutionen, selten größer war als heute. Und das ist, was diese Grafik hier zeigt. Da wurden Menschen befragt, wie vertrauen sie verschiedenen Institutionen, der Regierung, den Unternehmen, den Medien, NGOs sind, wir würden sagen, Deutschland Vereine, nicht staatliche Institutionen, also vor allem Vereine, gemeinnützige Institutionen. Wie vertrauen Sie denen? Und über zwei Dimensionen. Einmal, wie kompetent sind Sie? Und auf der zweiten Seite, wie ethisch sind Sie? Wie moralisch verhalten Sie sich? Tun die denn das Richtige? Und Sie sehen auf dieser Grafik, Regierungen, Staaten, staatliche Institutionen schneiden deutlich schlechter ab als Unternehmen, als die Medien oder die gemeinnützigen Vereinigungen. Und das Misstrauen in staatliche Institutionen ist ungewöhnlich groß. Es gibt diese Grafik auch mit einer Aufgliederung über Staaten hinweg. Und auch in Deutschland sind die Menschen nicht positiver über unsere staatlichen Institutionen. Viele denken, die staatlichen Institutionen funktionieren für uns nicht mehr. Wir können ihnen nicht vertrauen. Sie sind weder kompetent, noch tun sie das Richtige. Und das ist natürlich ein verheerendes Urteil über den Staat, wenn die meisten Menschen das Gefühl haben, für uns funktioniert die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft in dem Sinne nicht mehr. Jetzt können viele von uns wahrscheinlich sagen, denen es besser geht, die ein gutes Einkommen haben, sagen, ja, es ist ein Klagen auf hohem Niveau. Uns Deutschen geht es doch gut. Wir haben doch wirklich eine große wirtschaftliche Leistung hingelegt. Der Wohlstand ist relativ groß. Was ich interessant bei dieser Befragung finde, ist, wenn man unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft fragt. Die Eliten. Eliten ist hier definiert als Menschen mit gutem Einkommen und einem hohen Bildungsstand. Und das vergleicht mit Menschen, die eben kein großes, hohes Einkommen haben und nicht an der Universität waren. Dann finden sie komplett unterschiedliche Antworten. Das Vertrauen von den Eliten in die staatlichen Institutionen ist relativ hoch, relativ stark. Und von den Menschen, die nicht zu diesen Eliten zählen, ist relativ gering. Und in kaum einem Land ist dieser Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen größer als in Deutschland. Ja, also auch das zeigt diese Polarisierung in Deutschland, dass viele das Gefühl, denen es gut geht, viele das Gefühl haben, das funktioniert doch alles, es läuft doch gut. Ja, ich habe ein gutes Einkommen, das läuft alles hervorragend. Aber für viele, die das eben nicht haben, hier ist die Unzufriedenheit sehr viel höher. Auch das ist letztlich ein Beispiel für eine zunehmende Polarisierung und für die Unterschiede über den Staat hinweg. Wozu führt das? Was sind die Konsequenzen? Also ich habe versucht bisher zu argumentieren, dass wir in Deutschland in vielerlei Hinsicht viele Menschen haben mit relativ wenig Eigenverantwortung, im Bildungsbereich angefangen, mit geringer Chancengleichheit, geringer sozialer Mobilität, im Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Vorsorge, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der Solidarität, mit dem sozialen Ausgleich, auch mit dem Kapitalismus, mit der Marktwirtschaft, wie sie funktioniert. Und dass dies gerade auch in Deutschland der Fall ist. Und das, was mir als Konsequenz daraus große Sorge macht, ist, dass wir fast überall in der westlichen Welt in eine Lage, in eine Situation gekommen sind, wo drei Ps dominieren. Die öffentliche Diskussion, das Handeln auch der Regierung. Populismus, Protektionismus und Paralyse, also fehlende Reformen, Reformstarre, eine Veränderungsstarre, wo eigentlich kaum mehr was passiert. Und dieser Populismus, das ist, wie gesagt, etwas, was fast alle westlichen Länder teilen. Und viele denken wahrscheinlich als erstes an Donald Trump und glauben, ja, Klar, natürlich ist der populistisch. Oder an Brexit, die Briten, die aus der Europäischen Union raus wollen. Aber auch in Deutschland erleben wir diesen Populismus, der zunehmend polarisiert, der zunehmend Nationalismus hervorbringt, der für zunehmend auch eine antieuropäische Einstellung ist. Und das, was für Deutschland in den letzten 70 Jahren so eine große Stärke war, die europäische Integration, dass wir Produkte zu unseren Nachbarn exportieren können, dass wir sehr stark durch diesen Austausch, durch die europäische Integration profitiert haben. Heute ist die Unzufriedenheit mit Europa nicht nur in Großbritannien oder in Italien hoch, sondern auch in Deutschland. Also meine Sorge ist, dass wir in einen solchen Nationalismus, in eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft kommen, die häufig eine sehr stark nationalistische und antieuropäische Dimension hat. Und gerade wenn Sie sich fragen, wie soll denn Deutschland sich erwehren gegenüber einem Donald Trump, einem USA, die immer auch nationalistischer werden, die sagen America first. Und wir wollen Handelskonflikte mit Deutschland und mit Europa. Wir wollen Vorteile haben. Und einem China auf der anderen Seite, die in die gleiche Richtung gehen, die sagen, sie wollen ihre Interessen schützen. Was passiert mit Deutschland? Was passiert mit Europa? Und ich glaube, wenn wir unsere Interessen wahren wollen, wenn wir unsere soziale Marktwirtschaft wahren wollen, dann können wir das nur in diesem Systemwettbewerb mit den USA, die auf der einen Seite einen sehr brutalen marktwirtschaftlichen Wettbewerb haben und China, die im Prinzip ein politisches System und das kommunistisch ist, aber auch eine sehr harte Marktwirtschaft haben, wo es mit sehr harten Bandagen zugeht. Wenn wir also dieses mittlere Modell der sozialen Marktwirtschaft, das irgendwo in der Mitte zwischen beiden ist, wahren wollen, dann müssen wir, glaube ich, Europa stärken. Europa muss mit einer Stimme sprechen. Deshalb macht mir dieses erste P, dieser Populismus, große Sorgen. Denn wir agieren nicht mehr in diesen nationalen Grenzen, wo wir sagen können, es ist uns egal, was in der Welt passiert, sondern wenn wir uns behaupten wollen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vom politischen System, vom Gesellschaftsvertrag der sozialen Marktwirtschaft her, dann müssen wir europäisch denken. Und viele andere europäische Länder teilen diesen Gesellschaftsvertrag der sozialen Marktwirtschaft, die nordischen Länder, auch Frankreich, auch Italien, auch Spanien, die natürlich diesen starken Fokus auf den sozialen Ausgleich und die Solidarität haben. Das zweite P, das auch für mich aus dieser sozialen Polarisierung herauskommt, die wir sehen in allen westlichen Ländern, ist eins des Protektionismus, des Abschottens, wo man sagt, wir machen die Grenzen dicht. Handelskonflikt habe ich angesprochen, es hat aber sehr, sehr viele andere wirtschaftliche, soziale Dimensionen über Investitionen, wo überlegt wird, wollen wir denn überhaupt das chinesische Unternehmen hier investieren? Es hat das mit Steuerwettbewerb zu tun, wo wir so ein bisschen die Sorge haben, dass nicht mehr ein fairer marktwirtschaftlicher Wettbewerb entsteht, wo multinationale Unternehmen ihre steuerliche Belastung ins Ausland verlagern können, aber die lokalen Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen ganz ordentlich Steuern zahlen in Deutschland. Hier kann eigentlich keine Rede von einer funktionierenden Marktwirtschaft sein. Also auch hier geht es um faire marktwirtschaftliche Bedingungen, um Level Playing Field und sie haben viele andere Dimensionen. Und das dritte P, die Paralyse, diese Reformstarre ist auch das, was wir in Deutschland heute sehen, dass die wichtigen, wirklich wichtigen Reformen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen Reformen auf der Strecke bleiben. Wo eben nicht gefragt wird, was müssen wir denn eigentlich heute an Zukunftsinvestitionen tätigen, im Klimaschutz, im Bereich digitale Infrastruktur, im Bereich Bildungssysteme, im Bereich soziale Sicherung, damit wir diesen Wohlstand nicht nur wahren können, sondern dass wir auch langfristig im globalen Wettbewerb mithalten können. Die letzten 10, 15 Jahre haben wir eigentlich keine grundlegenden wirtschaftspolitischen Reformen gesehen und auch in anderen Bereichen viel zu wenig. Und das ist meine große Sorge, dass wir in diese Falle der drei Ps tappen, weil wir eben auch diese soziale Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaften haben und dass es dann schwieriger macht, nachher aus diesen drei Ps herauszukommen. Was heißt das am Ende? Was ist zu tun? Also ich habe es angesprochen, gerade dieser Wettbewerb zwischen China und den USA und Europa, bin ich der festen Überzeugung, dass die soziale Marktwirtschaft in Deutschland 40, 50, 60 Jahre eigentlich hervorragend funktioniert hat und die Grundlage war für den wirtschaftlichen Erfolg, den wir erringen konnten. Dass eben diese Sozialstaatsdimension und die marktwirtschaftliche Dimension eben keine Widersprüche sind, sondern einander bedingen. Denken Sie an die 60er, 70er Jahre, die Bildungsoffensive, wo viele Menschen Abitur machen konnten, studieren konnten, wo das Ausbildungssystem verbessert wurde, also viele, viele Chancen geschaffen wurden, wo das Aufstiegsversprechen wirklich eingelöst wurde, das Versprechen der Eigenverantwortung. das war eigentlich die Grundlage für diesen wirtschaftlichen Erfolg. Und deshalb wäre meine These und meine Überzeugung, die soziale Marktwirtschaft ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Nur sie funktioniert nicht mehr ausreichend gut. Sie ist dysfunktional geworden. Sowohl, weil es auf der einen Seite in der Marktwirtschaft nicht mehr einen fairen Wettbewerb gibt. Wenn ich Menschen, jungen Menschen nicht die Möglichkeit gebe, ihre Talente zu entwickeln, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, sich in den Arbeitsmarkt einzubringen, dann kann keine Rede von einer funktionierenden Marktwirtschaft sein, sondern dann besteht eine Segregation, eine Abspaltung, eine Diskriminierung, wo eben nicht jeder die Eigenverantwortung und die Chancen haben kann, die zu einer sozialen Marktwirtschaft dazugehören. Und wir haben auf der anderen Seite einen Sozialstaat, der riesig ist, der groß ist, aber eben nicht ausreichend funktioniert, um diese Chancengleichheit, um den Menschen das mitzugeben, was sie brauchen, um in diese Marktwirtschaft Fuß zu fassen und Bestand haben zu können. Wird immer gesagt, wir haben doch so einen großen Sozialstaat. Und der Sozialstaat ist in den 30, 40 Jahren seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland massiv gewachsen. Fast jeder zweite Euro, der in Deutschland erwirtschaftet wird, geht früher oder später durch die Kassen des Staates, der das dann umverteilt. Aber ein großer Sozialstaat, der viel Geld umverteilt, ist für mich kein Maß des Erfolgs eines Sozialstaats, sondern eher eines Scheiterns. Weil wenn der Staat so viel umverteilen muss, weil es so viele Menschen gibt, die aufgrund sicherem Alter angewiesen sind, die aufstocken müssen, obwohl sie arbeiten, die eben nicht alleine über die Runden kommen, dann ist es kein Maß des Erfolgs, sondern eigentlich will man einen kleinen Sozialstaat, weil die Menschen, die überwiegende Mehrheit der Menschen es schafft, eigenverantwortlich für sich selber zu sorgen, ohne abhängig zu sein vom Sozialstaat. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich der wichtige Punkt, zu sagen, es kann nicht darum gehen, den Sozialstaat immer größer zu machen und immer mehr umzuverteilen. Sie werden auch einem Hartz-IV-Empfänger, der langzeitarbeitslos ist, mit mehr Geld nur bedingt helfen können, sondern es geht um Chancen, den Menschen Chancen zu öffnen, sie mitzunehmen, ihnen eine Rolle in der Gesellschaft zu geben, ihnen eine soziale Teilhabe zu ermöglichen. Und dazu gehört viel mehr als Geld, dazu gehören Chancen, dazu gehört, wie gesagt, ein Arbeitsplatz. Für viele ist Arbeit Sinn stiften, Identität stiften, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sich einbringen zu können. Und das ist die Definition von Solidarität und einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. Deshalb liegt für mich ist eher darum, die Marktwirtschaft besser zu regulieren, besser zum Funktionieren zu bekommen, die Sozialsysteme so zu reformieren, dass sie mehr Eigenverantwortung ermöglichen. Und letztendlich bin ich Optimist. Ich glaube, die soziale Marktwirtschaft war das Erfolgsmodell für uns Deutschen in den letzten 70 Jahren, für viele andere Europäer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass im globalen Systemwettbewerb mit USA und China, um das jetzt sehr zu vereinfachen, die soziale Marktwirtschaft die Nase vorne haben kann, wenn wir es richtig anstellen. Dankeschön.